Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Köln-Ding der Woche. Und heute sprechen wir über das Mahnmal für die schwulen und lesbischen Opfer des Nationalsozialismus in Köln. Die ersten Worte der heutigen Folge haben wir dem ehemaligen Bundesjustizminister und späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann reserviert. Im Jahr 1969 sagte er, das Strafrecht ist nicht dazu da, die Moral zu schützen, sondern die Rechtsgüter des Einzelnen und der Gemeinschaft zu sichern. Diesen historischen Satz sollten wir in dieser Folge unbedingt im Hinterkopf behalten. Heinemanns Zitat setzte einen neuen Ton, als es um die Überarbeitung eines zutiefst ungerechten Gesetzes ging. Eines Gesetzes, das von den Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts aus der Zeit des Kaiserreichs geprägt war. Und es dauerte sage und schreibe 123 Jahre, bis es schließlich vollständig abgeschafft wurde. Kaum bekannt ist, dieses Gesetz ist eng mit einem unscheinbaren Denkmal am Rhein verbunden. Wir sprechen vom Rosa-Winkel-Mahnmal und vom Paragraphen 175. Dieser Paragraph hat in seiner viel zu langen Geschichte unermessliches Leid verursacht. Hetze, Verleumdung, Selbstverleugnung, Angst und auch den Tod. Das Mahnmal erinnert an die dunkelste, die schlimmste Zeit in der Geschichte des Paragraphen 175.
Dieses Mahnmal hat einen extrem prominenten Platz. Das steht direkt am Rheinufer, fast direkt am Fuß der Hohenzollernbrücke. Also das ist ein Platz, da rennen täglich 100.000 Leute vorbei. Und trotzdem wird dieses Mahnmal kaum beachtet. Und selbst Urkölsche kennen es nicht. Wenn ich auf den Führungen dann schon mal dahin gehe und den Leuten das zeige, frage ich, hast du schon mal gesehen? Nee, wie oft bist du hier schon vorbeigegangen? 100 Mal. Das ist wirklich kurios. Dieses Mahnmal sieht aus wie ein Dreieck, ein rosa Dreieck aus Granit, ungefähr, ob man sagen, so 1,70 Meter hoch, rechts und links mit schwarzen weiteren Dreiecken eingefasst. Warum ein Dreieck, kommen wir gleich noch zu. Und steht halt extrem prominent da unten am Rheinufer. Und es steht auch bereits seit 1995 da. Also man kann jetzt nicht sagen, das Ding ist jetzt irgendwie neu oder so. Es ist eine ganz, ganz, ganz erstaunliche Geschichte. Das Denkmal selber wurde beim der Cologne Pride 1995 eingeweiht. Ganz kurios auch, damals ein sehr umstrittener Auftritt von Oberbürgermeister Burger. Wie kann der mit der Schwulen dahin, Jon? Und so jetzt kam dann aus der Stadtgesellschaft. Wenn man das mal auf die heutige Zeit spiegelt, wenn der CSD in Köln ist und die jeweilige Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wäre nicht dabei, wäre das undenkbar. Also Gott sei Dank haben sich die Zeiten da schon wirklich positiv verändert.
Die Vorgeschichte des Denkmals beginnt bereits im Jahr 1990 und wie in Köln nicht untypisch verlief auch dieser Prozess nicht ohne Reibungen. Die Initiative ging von Jörg Lenk aus, der im Arbeitskreis Lesben und Schwule der Gewerkschaft ÖTV in Köln aktiv war. Auslöser für seine Idee war eine Ausstellung des Arbeitskreises Schwule Geschichte Kölns, die 1991 unter dem Titel Verführte Männer stattfand. Sie widmete sich dem Leben homosexueller Männer in Köln zwischen den Jahren 1930 und 1950. Drei Jahre später wurde schließlich ein Wettbewerb zur Gestaltung des Denkmals ausgeschrieben. Besonders kritisch diskutiert wurde dabei, wie Uli schon sagte, der sehr prominente Standort.
Der Standort ist nicht zufällig gewählt, das ist ganz, ganz gezielt an dieser Stelle. Denn da, wo das Denkmal steht heute, war früher eine öffentliche Toilette. Und in Zeiten, als Homosexualität noch unter Strafe stand, musste man sich entsprechende Treffpunkte aussuchen, wo man halbwegs gesichert, anonym Männer treffen konnten. Und das waren öffentliche Toiletten, waren dafür sehr beliebt. Zudem gibt es noch einen Aufgang in der Hohenzollernbrücke, der ist heute zu. Da kann man sich die Blechtür mal angucken, die direkt nebendran ist. Wir verlinken ein paar Bilder in die Shownotes rein. Da ist eine Blechtür, heute mit Graffiti verschmiert. Und da ist ein Aufgang, ein Treppenaufgang. Und der war ebenfalls ein bisschen dunkel. Da konnte man dann auch entsprechende Praktiken ausüben, ohne dass man direkt gesehen worden ist. Deswegen ist dieser Aufstellungsort ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wir reden immer noch über eine Straftat.
Von der Idee bis zur Einweihung waren, wie schon erwähnt, einige Hürden zu nehmen. 1991 wurde nach einer Stellungnahme des NS-Dokumentationszentrums die ursprüngliche Idee von OB Norbert Burger verworfen, die bestehende Gedenktafel der Juden, Sinti und Roma an der Kölner Messe um die Deportation von Homosexuellen zu erweitern, da diese nicht mit der dort erinnerten Massendeportation vergleichbar sei.
Es hätte auch ehrlich gesagt gar keinen Sinn gemacht.
Ja.
Also das ist eine ganz andere Art der Verfolgung gewesen und das dann irgendwie gleichzusetzen, hätte ich auch als schwierig empfunden. Das Zweite war, es wurde dann 92 zwar eine neue Runde im Rat gedreht, wie machen wir mit dem Ding, gehen wir weiter? Und dann ging es nochmal um die Frage, wie nennen wir das Ding eigentlich? Und es war die Idee zu sagen, es ist ein Denkmal nicht für Schwule und Lesbische, sondern für homosexuelle Menschen. Da haben sich die Grünen durchgesetzt und haben gesagt, das haben nicht wir zu bestimmen. Das ist Aufgabe des Künstlers, zu sagen, wie das Ding dann am Ende genau heißen soll.
1993 wurde eine Ausschreibung unter 25 vorgeschlagenen Künstlerinnen und Künstlern durchgeführt. Nach anfänglichem grundsätzlichen Widerstand legte der damalige Landschaftsarchitekt des Rheingartens den Aufstellungsort fest, was wiederum eine erneute Ausschreibung erforderlich machte, weil es hatte sich verändert, da sich die Entwürfe an der neuen Örtlichkeit an völlig anderen Voraussetzungen orientierten.
Am Ende lagen dann im Februar 94 11 Entwürfe vor und dann hat eine Fachjury entschieden und entgegen dem Rat des Kunstbeirates der Stadt Köln wurde dieses Denkmal, so wie es ist, übrigens gegen die Stimmen der CDU, aufgestellt, der Beschluss wurde gefasst, es entsprechend aufzustellen.
Bis Juni 1995 wurden dann insgesamt 30.900 D-Mark an Spenden gesammelt. Aufstellung und Fundament des Mahnmals wurde teilweise gesponsert bzw. von städtischen Stellen übernommen. Die Kosten der Steinmetzarbeiten trug die Stadt nur teilweise. Nachdem der Dombauhütten Steinmetz seine Zusage zurückgezogen hatte, wurde das Mahnmal dann endlich im Juni 1995 feierlich eingeweiht.
Wenn ihr euch da vorstellen würdet jetzt und euch das Ding mal anguckt, dann seht ihr, dass es ein rosa Dreieck ist. Deswegen heißt das Ding auch rosa Winkel. Und auch das ist nicht zufällig. Genau wie der Aufstellungsort ist nicht zufällig gewählt, ist auch dieser rosa Winkel nicht zufällig gewählt, weil in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten wurden die Häftlinge gekennzeichnet. Die haben entsprechende Abzeichen, ja, Merkmale, keine Ahnung, wie man es am besten nennt, an den KZ-Häftlingsuniformen getragen. Das waren dann entsprechend farblich gekennzeichnete Winkel. Und dann gab es einen schwarzen Winkel, dann gab es einen grauen Winkel und es gab natürlich auch den Judenstern. Das sind zwei ineinander gesetzte Winkel übrigens, nach Verständnis der Nationalsozialisten. Und es gab den rosa Winkel, also ein rosa Dreieck, aufgenäht auf die entsprechende Häftlingskleidung, entweder an der Brust oder am Arm. Und diese entsprechende Kleidung mussten die Homosexuellen tragen, was natürlich auch noch eine zusätzliche Erniedrigung im Konzentrationslager nach sich führte. Diese Geschichte mit dem rosa Winkel ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Heute ist eigentlich die Regenbogenflagge so das Symbol der Homosexuellen. Die Skulptur von dem Künstler, die hat der Künstler Achim Zinkern so beschrieben. In der Skulptur entsteht eine Korrespondenz zwischen den Keilen. Druck, Gegendruck und Reibung sind Voraussetzungen für den Gesamtzusammenhalt. Wird einer der Keile entfernt, verliert mindestens ein anderer den Halt. Das Gefüge wird zerstört. Wenn man sich das Ding anguckt, wird einem das klar, was er damit meint. Das ist ein großer Keil, ein Winkel zwischen zwei grauen Winkeln. Wenn du einen wegnimmst, fällt das ganze Ding sich zusammen. Oben eingeschlagen ist die Inschrift totgeschlagen, totgeschwiegen, den schwulen und lesbischen Opfern des Nationalsozialismus. Insgesamt wurden in den Konzentrationslagern im nationalsozialistischen Unrechtsregime ungefähr 10.000 homosexuelle Männer inhaftiert. Die Hälfte davon wurde ermordet, so eine Schätzung von einem Soziologen namens Rüdiger Lautmann. Die Nationalsozialisten haben Homosexuelle massiv verfolgt. Eine Möglichkeit, der Verfolgung zu entgehen, war die sogenannte Kameradschaftsehe oder Heirat vor der Welt oder Heirat vor dem Gesetz. Da ist Folgendes passiert. Da haben homosexuelle Männer Frauen geheiratet, in der Regel dann Witfrauen oder sowas, die entsprechende Absicherungen in den Sozialversicherungen gesucht haben. Und diese homosexuellen Männer waren dann abgesichert, weil die eine Ehe vor dem Gesetz oder Ehe vor der Welt eingegangen sind. Damit waren beide Seiten einen Vorteil entsprechend. Ich habe eine Anzeige gefunden, da ist genau das drin. Das ist also eine Partnerschaftsanzeige, wo jemand das sucht. Und da sind bestimmte Codewörter drin, da wusste jeder Bescheid, was gemeint war. Ich zitiere die Anzeige. Kameradschaftsehe. Ingenieur, 40 Jahre alt, sucht die Bekanntschaft einer Dame zwecks Heirat vor der Welt. Wohnsitz ist in Köln, da hier eigenes Büro, kann aber eventuell verlegt werden. Auch Witwe mit Kind, welche mich versteht. Anschrift an, Chiffre sowieso, tralala. Und da sind direkt dreimal ist die Codierung drin. Kameradschaftsehe, Heirat vor der Welt und welche mich versteht. Und da wusste jeder, was gemeint war an dieser Stelle. Das ist wirklich erstaunlich.
Der Paragraph 175 des Strafgesetzbuches aus dem Kaiserreich ist eng verbunden mit diesem Mahnmal. Und jetzt mal ein großes Dank an Antonia Frinken. Sie hat sich mit der Geschichte des Paragraphen 175 auseinandergesetzt und uns erlaubt, ihre Zusammenfassung hier zu veröffentlichen. Der Paragraph 175 des Strafgesetzbuches galt von 1871 bis 1994 und bezog sich auf sexuelle Handlungen zwischen Männern. Im Nationalsozialismus wurde er im Jahr 1935 verschärft. Waren bis dahin beischlafähnliche Handlungen strafbar, so drohten nun Haftstrafen für das bloße Anschauen oder Berühren. Während dieser Paragraph in der DDR zunächst auf unterschiedliche Weise ad acta gelegt wurde, bestand er in der Bundesrepublik bis zur ersten Reformierung 1969 in der Fassung von 1935 fort. Die Große Koalition unter Bundeskanzler Kiesinger hob das Totalverbot gleichgeschlechtlicher Handlungen zwischen Männern auf. Aber homosexuelle Prostitution und Ausnutzung von Dienstverhältnissen und Machtgefällen standen weiterhin unter Strafe. Das Schutzalter für homosexuelle Handlungen zwischen männlichen Personen lag zudem bei 21 Jahren und war somit höher als für heterosexuelle Handlungen.
Eine weitere Reform des Paragraphen 175 erfolgte im Jahr 1973 unter Brandt. Da ging es darum, dass man das Alter heruntergesetzt hat. Auf einmal war das Schutzalter nicht mehr 21 Jahre, sondern 18 Jahre. Und erst, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 1994, das ist ja noch nicht so lange her, wurde der Paragraph 175 ersatzlos gestrichen. Also es hat bis 1994 gedauert. Und das ist wirklich erstaunlich. Und ich kann mich noch gut dran erinnern an das Thema mit dem Paragraph 175, weil bei meinen Eltern wurde das Wort schwul ja nicht verwendet. Das gab es nicht. Es gab wahrscheinlich auch keine Schwulen in deren Vorstellung. Allerdings als Chiffre haben die verwendet, der ist im Mai geboren oder der hat am 17.05. Geburtstag. Als Kind habe ich das natürlich nicht verstanden. Was soll das bedeuten? Und das war natürlich klar. 17.05. Paragraph 175. Oder im Mai geboren, 17.05. sind wir wieder da. Das heißt, es war ein Tabuthema, dass meine jetzt katholischen Eltern da auch so nie drüber geredet hätten.
2002 beschloss der Bundestag gegen die Stimmen von CDU, CSU und FDP die Aufhebung der nationalsozialistischen Unrechtsurteile und damit auch die Rehabilitierung der zwischen 1935 und 1945 unter dem Paragraphen 175 Verurteilten. Nachfolgende Anträge zur Rehabilitation der Verurteilten nach 45 wurden bis 2017 abgelehnt. Als alle Verurteilten, deren Sexualpartner seinerzeit 16 Jahre oder älter waren, rehabilitiert wurden. Zahlreiche Opfer des Paragraphen 175 erlebten die Rehabilitation von 2002 bzw. 2017 jedoch nicht mehr. So, und heute. Leider erleben wir, dass wir in vielen Bereichen wieder große Schritte zurückmachen. Hasskriminalität aufgrund sexueller Orientierung nimmt erneut bedenklich zu. Und das längst nicht nur durch einzelne gesellschaftliche Gruppen. Auch international verschärft sich die Lage weiter. In Ländern wie den USA, Russland, Ungarn, Uganda und in vielen arabischen Staaten nimmt die Homophobie spürbar zu und auch die Gesetzgebung. Im Übrigen ist im Fußball-WM-Austragungsland des Jahres 2034 Homosexualität ebenso wie Transgeschlechtlichkeit gesetzlich verboten. Im schlimmsten Fall droht sogar die Todesstrafe. Und ehrlich gesagt, von der FIFA bin ich jetzt nichts Besseres gewohnt.
Ich hätte auch nichts anderes erwartet von der FIFA.
Denn auch Katar war als Austragungsort kaum besser. Köln gilt nach Berlin als zweitgrößter queerer Hotspot in Deutschland und zählt europaweit zu den Top Ten. Doch selbst hier nimmt Diskriminierung wieder zu. Um bei Gustav Heinemann zu bleiben, überholte Moralvorstellungen schlagen allzu oft den gesunden Menschenverstand. Und plötzlich scheint es wieder en vogue zu sein, dass eben nicht mehr jeder Jeck anders ist. Hella von Sinnen sagte einmal, Köln ist für mich die Stadt der totalen Anarchie der Herzen. Hier darfst du alles sein, solange du kein Spielverderber bist. Damit wir dahin zurückkehren, reicht es allerdings nicht aus, im Karneval einem schwulen Dreigestirn zuzujubeln und das nach der Session ganz schnell wieder zu vergessen. Denn wehrt den Anfängen und lasst uns das vielbeschworene kölsche Gefühl nicht nur fühlen, sondern auch leben.
Ich finde es auch sehr dramatisch, dass auf Schulhöfen das Wort schwul als Schimpfwort gebraucht wird und das anscheinend total normal ist, dass man andere einfach als schwul mit einem als Schimpfwort bezeichnet. Zurück zum Rosa Winkel. Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, geht da unbedingt mal vorbei. Also man kommt ja fast automatisch da vorbei. Man sieht es auch. Wenn man weiß, wo man hinguckt, sieht man es auch. Und es lohnt sich unbedingt, das Ding anzugucken. Leider ist der Rosa Winkel nicht immer im besten Zustand. Die Ecke da unten ist auch nicht die beste Ecke unserer Stadt. Da steht schon mal Müll rum, das Ding ist ein bisschen besabbelt. Da würde ich mir wünschen, dass vielleicht die Patenschaft durch die Zauberflöten mal ein bisschen stärker ausgeübt wird. Die Zauberflöten ist ein Männerchor, die Patenschaft über das Ding übernommen haben. Ich würde mir wünschen, dass die vielleicht ab und zu mal da vorbeigehen. Liebe Zauberflöten, wenn ihr das hört, ich hatte euch schon mal das Angebot per E-Mail gemacht. Sagt Bescheid, ich komme auch gern mit einem Eimer Wasser und einer Wurzelbürste vorbei und wir machen das zusammen. Ansonsten, einen wunderschönen Tag. Wir wünschen euch alles Gute. Hisst die Regenbogenflagge, alles ist Jod. Bis dann, bye bye, tschüss.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigee sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.